Salve, Markus Junkelmann.
Salve, Norberte.
Wo haben Sie denn daheim Ihre römischen Helme und Lanzen?
Die stehen teils im Speicher, teils im Keller, manche auch in den Gängen und so verteilt. Es ist ja nicht nur römisch, ich habe ja auch noch Ausrüstungsstücke aus anderen Zeiten.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Markus Junkelmann, Experimentalarchäologe.
Der in Niederbayern lebt, Mainburg im alten Pfarrhof. In einen Neubau kriegt sie keiner?
Naja, der ist so alt auch wieder nicht. Der ist jetzt so vielleicht so 120 Jahre alt. Ja. Im Vergleich zu Lustheim ist er also jugendlich.
Wo ihr Kindheit spielte, und das Schloss war ja eher 400 Jahre alt. Also ja. Mir gegenüber, wir haben es gerade gehört, ein Experimentalarchäologe. Ein Pionier, kann man sagen, seiner Zunft, der versucht, längst vergangene Zeiten wieder zu beleben und erleben. Wie geht das?
Perfekt kriegt man es natürlich nicht hin. Man kann das nicht mit einer Käseglocke machen. Aber man kann halt viele Requisiten, die die damals benutzten, Gewohnheiten, die damals pflegten, nachbauen und nachempfinden, so genau wie möglich, wie dieses oder jenes Gerät funktioniert. Und nur ein Beispiel. Wir haben verschiedene gesichtsbedeckende Helme rekonstruiert, sowohl Maskenhelme der Kavallerie als auch Gladiatorenhelme, wo es dann in der Forschung immer heißt, ja, die waren nur für Paradezwecke, damit kann kein Mensch kämpfen. Also wenn man das dann ausprobiert und unter realistischen Bedingungen das testet, dann sieht man, das geht durchaus. Wenn wir es schon können, dann konnten es die Römer zweimal.
Wenn es der Markus kann. Also Kleider nachnähen, Nahrung, soweit man es aus Listen weiß, zu sich nehmen, zubereiten, Waffen schmieden. Wie haben die gewohnt? Aber wozu das alles?
Ja, Geschichte setzt sich aus vielen Stockwerken zusammen. Wir haben natürlich die ganz großen, erhabenen Ideen, aber wir haben gleichzeitig auch das Tägliche. Und das eine baut auf dem anderen auf. Und es gibt viele Druckschlüsse, wenn man das Alltägliche völlig vernachlässigt.
Aber reicht's mir nicht zu lesen, wie es zuging?
Da gibt es eben sehr viele Irrtümer. Wenn man das nicht der sogenannten Sachkritik, wie es der große Kriegshistoriker Delbrück nannte, unterzieht, dann wird den Quellen oft sehr merkwürdige Sachen entnommen. Und es gibt auch oft Widersprüche, die man dann klären kann. Wie eng standen die beieinander mit ihren langen Spießen? Und da haben wir ein Problem, das können wir ausprobieren. Und schon ist mir der Zweifel enthoben.
Und sei es, dass aus einer Schulklasse zwei Kumpels sich als Gladiatoren kleiden, da kann man sich schon mal vorstellen, wenn die aufeinander prallen, dass die Klasse bei dieser Art Geschichtsunterricht anders dabei ist.
Es ist natürlich ein sehr wichtiges Hilfsmittel beim Vermitteln von Geschichte. Die Leute sprechen sehr drauf an, wenn sie das real vorgeführt kriegen, also wenn sie bloß eine Marmorskulptur sehen oder halt irgendeinen Text zitiert hören. Es hat eine größere Überzeugungskraft, eine größere Anschaulichkeit, eine gewisse Dramatik auch. Ja.
Also es streift ja im Grunde auch meinen Job. Ich bin ja gern und oft immer noch Reporter. Es geht um alle fünf Sinne. Wenn man das dann mal durchgespielt hat, wie die marschiert sind, wie die gekämpft haben, gewohnt, sich kleideten, was bleibt denn für Sie als zentrale Erkenntnis von so einem Leben vor 500 oder 2000 Jahren?
Ein bisschen ist es auch, jetzt einmal unabhängig vom praktischen Nutzwert, das das Ganze hat, ist es auch, man könnte fast sagen, etwas melodramatisch, ein Kampf gegen die Vergänglichkeit.
Dass man was am Leben hält und sichtbar macht. Es war ja viel... Ja, mutmaßen, bevor Sie das wirklich mal durchgespielt haben mit allen Konsequenzen. Und ein Seminarleiter von Ihnen meinte vor 50 Jahren, er denkt, jeder Legionär hat bei der Alpenquerung sein Essen mitgetragen. Warum waren Sie damals skeptisch?
Und zwar 30 Tagesrationen, das ist es, die Menge. Und dazu noch womöglich einen kompletten Satz Werkzeuge, obwohl er immer nur eins benutzen kann. Und das war klar, das kann ich hinhauen. Erstens, man kriegt es, wir haben es mal ausprobiert, an dem Mann überhaupt nicht unter. Und zum Zweiten, es gibt so ein dramatisches Gewicht, das auch der Höchsttrainierte, 70, 80 Kilo oder was, nicht mehr tragen kann.
Ja, vor allem den ganzen Tag lang. Also wir kommen noch im zweiten Kapitel ausführlich zur Alpenquerung. Vor 40 Jahren zu Fuß, zu acht, von Verona nach Augsburg, wie Legionäre gekleidet. Aber sie sind eben auch bekannt für ihr Werk über die Reiter Roms. Im Hergehen haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Die Pferde hatten keine Hufeisen und es gab keine Steigbügel. Die saßen drin wie die Ureinwohner Amerikas. Beinahe hätte ich Indianer gesagt.
Ja, sind ja auch Indianer. Und kein echter Indianer ist beleidigt über den Ausdruck. Aber ja, jedenfalls generell, der Steigbügel kommt bei uns erst im frühen Mittelalter. Alle, ob das die Griechen, Alexander der Große hat seine berühmten Reiterattacken ohne Steigbügel geritten. Die Römer benutzten einen sogenannten Hörnchensattel. Der hat hörnchenförmliche Vorsprünge, vier hinten und vorne. Die stützen einen. Das heißt, wenn ich mit einer Lanze wo drauf knalle, habe ich dann zusätzlichen Halt. Es ist an sich geschmeidiger, der Umgang mit dem Pferd ohne Steigbügel. Das Einzige ist bei richtigen Langstreckenritten, da hängt das Gewicht der Beine in den Hüftgelenken. Und das ist auf die Dauer schon etwas belastend und schmerzhaft. Da kann ich mir auch vorstellen, dass sie da Schlaufen oder was benutzt haben, um das zu unterstützen. Das wissen wir nicht. Nur die sind im Gefecht selber gefährlich. Da bleibt man leicht drin hängen.
Mit den Pferden trabte natürlich auch jemand sehr Spezielles in ihr Leben. Die Frau Marlies kam hinzu. 6 Pferde, glaube ich, waren dann bald bei ihnen daheim. Und für die Zeit vielleicht ungewöhnlich damals, die Frau war 14 Jahre älter. Sie ist vor 3,5 Jahren gestorben. Und ich habe durch die Blume verstanden, ihre Aufgabe war es.
Sie hat es so schön formuliert. Sie sagte, sie hat meine Aufgabe darin, dir das 20. Jahrhundert abzunehmen.
Mit allem technischen,
ja, sie war, alltäglichen. Sie hat die Administration gemacht und das ist das, was mir jetzt sehr, sehr, sehr fehlt, neben dem menschlichen. Man sagen sowas wie, meine Diplomatin hat die Kontakte gepflegt mit allen möglichen Institutionen und dann bei den Pferden, aber auch kräftig mit angepackt, weil Pferde waren ihre Leidenschaft, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt.
Und jetzt wäre sie 90?
Sie wäre jetzt gerade 90 geworden, ja.
Sie schauen ja weiterhin in die Vergangenheit und gern und lustvoll, das Wort trifft sicher, aber wir alle erleben gerade eine aufgewühlte Gegenwart. Sind Sie sicher, dass Sie nicht in die falsche Richtung gucken?
Erstens glaube ich, dass schon der Umgang mit der Geschichte lehrt, dass das, was wir jetzt gerade erleben, nicht so singulär ist. Da ist man nicht so überrascht. Ich meine, es war immer klar, da hatte ich manche Streitereien noch vor 10 und 15 Jahren, wenn Leute glaubten allen Ernstes, es wird nie wieder Krieg geben in Europa, habe ich mir gesagt, das kommt nicht, das gibt's nicht. Irgendwann kommt er wieder. Und es schützt vor Illusionen. Man kann versuchen, konkrete einzelne Konflikte zu verhindern. Aber man wird nie sagen können, wir können den Krieg abschaffen. Das halte ich für eine reine Illusion, eine gefährliche Illusion.
Ich rede ja übrigens mit dem Oberleutnant der Reserve,
ja,
dessen Schwerpunkt in der Geschichte ruht auf Waffentechnik, Kriege, Armeen. Von den Römern bis 1870, tja, sieht so aus, als ob sie sich vielleicht mit der Menschheitskonstante neben der Liebe beschäftigen.
Ja, sicher. Es gibt wenig andere Dinge, die sich so durch die ganze Geschichte durchziehen.
Ja. Aber es macht sie nicht unbedingt gelassener, das ganze Wissen, ne?
Ja, sagen wir mal, es überrascht mich weniger, das ist es. Also, dass Krieg natürlich schrecklich ist, ich meine, das brauche ich niemandem zu erzählen und dass man ihn möglichst verhindern sollte. Aber was sollte in die Augen sehen? Also nicht eine Vogelstrauß-Politik betreiben.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Markus Junkelmann. Eigentumswohnung verkauft und ab über die Alpen.
Da lacht er kurz auf. Ja, 40 Jahre her, Mai 85 von Verona nach Augsburg. 540 Kilometer zu Fuß, zu 8 auf den Spuren der drusischen Legion. Was waren dafür der Auslöser?
Die Gelegenheit hat sich dann plötzlich angeboten mit der Jubiläumsfeier von Augsburg, die ja eigentlich nicht die Gründung der Stadt war, sondern der Alpenfeldzug der Römer. An den konnte man damit erinnern.
Dann haben sie 7 Mitstreiter gesammelt, die in römischen Kleidern mit Waffen und Werkzeugen losmarschierten. Wie sind sie denn zu ihrer Truppe gekommen? Weil ich sehe die Berufe hier. Ein Professor, Kaufmänner, Polizisten, Installateur, Sanitäter.
Eigentlich hatte ich vor, das selber allein zu machen. Da hätte ich natürlich nicht das Lagerleben nachempfinden können. Ich kann nicht alle zugleich schlafen und Wache schieben und kochen und Steinmühle betätigen und so weiter. Da hätte ich halt nur marschieren können. Und dann kam ein Freund, der sich die gleichen Interessen hatte und der dann schon sehr frühzeitig sagte, da mache ich mit. Und dann ergab sich zufällig, ich war damals Mitarbeiter am Bayerischen Armeemuseum, habe ich eine Ausstellung eröffnet in Augsburg, wurde nachher zum Essen eingeladen und habe von dem Projekt ganz ohne Hintergedanken erzählt. Und schon war hier der damals stellvertretende Chef der Bereitschaftspolizei von Königsbrunn mit dabei, der Herr Karl Frugner, leider mittlerweile verstorben, und spätere Polizeidirektor von Augsburg. Und der war gleich begeistert samt seiner Frau. Und der hat dann, ging dann in
die Frau war begeistert, dass er mit über die Alpen ist.
Und hat da dann gleich weitere Freiwillige rekrutiert. Und dann einer hat es in der Zeitung gelesen aus dem Rheinland, der stieß dann dazu. So waren es dann plötzlich 8. Das hat für mich das Problem gehabt, dass ich dann 8 Ausrüstungen beschaffen musste. Und das hat damit fing natürlich die finanzielle Misere an.
Ja, das ist alles nicht so billig. Sie hatten also eine Vorlage nach Steinreliefs, konnten Sie sehen, was die anhatten. Es gab Bodenfunde, völlig verrostete Harken und auch Schwertklingen noch. Das wurde alles kopiert, Militärsandalen genagelt. Keine Ahnung, wie die sich tragen und wie sich das bei Tagesende anfühlt.
Das war sicher immer bei solchen langen Märschen ist das Schuhwerk ein ganz zentrales oder so ein fundamentales Problem. Und natürlich, es wird sich immer, auch wenn er noch so perfekt sitzt, bei längeren Strecken, vor allem auf hartem Boden, ich sage immer so eine Art Steakklopfer-Effekt ergeben und wo die Beine dann zu schwellen anfangen. Aber man hätte mit all jedem Schuhzeug Probleme gekriegt. Aber wir sind alle angekommen und es hat auch mit manchen Schwierigkeiten, aber insgesamt funktioniert.
Ja, aber damit das alles funktioniert, brauchten Sie ja Geld, weil wenn ich das so sehe, Sie hatten Ihre Doktorarbeit geschrieben, Sie waren nicht in der wirklich gut dotierten festen Stelle, es wollte keiner finanzieren, mittragen. Wie haben Sie es dann gemacht? Sie brauchten um die 300.000 Mark.
Ich hatte geerbt eine kleine Eigentumswohnung hier in München. Die habe ich verkauft, nicht sehr günstig verkauft, weil es schnell gehen musste. Und das reichte dann aber auch nicht. Ich musste dann noch ganz schön Kredit bei der Bank aufnehmen.
Weil Sie es einfach wissen wollten, privat.
Ich hatte angefangen, zunächst interessierte sich die Stadt Augsburg dafür, aber dann dachten die, das wird nie klappen und haben sich davon zurückgezogen. Jetzt war ich schon so weit drin, ich hatte die ersten Stücke schon angeschafft, ich hatte schon die ersten Freiwilligen. Und wenn ich einmal in was mich reingebohrt habe, dann will ich es auch auf Biegen und Brechen durchziehen, ohne Rücksicht auf Verluste.
Mit Pionier-Axt und Rasenstechern für Gräben und Wälle, Kettenhemd, Helm, Waffe. Was wog denn das Ganze am Ende beim Rummarschieren?
Alles in allem, Kleidung, Waffen. 3 Tage Verpflegung und so, wenn man es alles zusammennimmt, kam man so auf ungefähr 45, 46 Kilo.
Aber das schafft ja nicht mal ein trainierter Bergsteiger. Also ja, ich hatte schon beim Bergwandern 14 drin, ich war bedient.
Na doch, moderne Soldaten tragen zum Teil auch solche Gewichte, aber das erfordert so eine sehr spezielle Auswahl der Leute und natürlich ein spezielles Training.
Und, haben Sie nicht geflucht? Was mache ich denn hier? 45 Kilo?
Ja. Es ist sehr, sehr wichtig, wie sich das Gewicht auf dem Körper verteilt. Erstens der Schild. Das Schild ist wirklich unangenehm. Das ist ein Gerät, das mit der ledernen Schutzhülle so um die 9 Kilo gewogen hat. Und das zweite ist die Gepäcktragestange, wo die Sacken, also dieses Gepäckbündel dran geschnallt ist, wie ein Kreuz, kleines, das man über der Schulter trägt. Und da die richtige Technik rauszufinden, ist aber vorher im Probemärschen gelungen und hat dann besser funktioniert. Das Witz ist, das Gewicht muss ich ganz gleichmäßig auf die Schultern. Wenn da was schief ist, dann kriegt man sofort die Rückgratsverkrümmung und so. Und es muss festsitzen. Aber das hat eigentlich erstaunlich gut geklappt.
Start war in Verona. Hat da keiner zu verstehen gegeben, die Spinnen, die Germanen?
Nein, die Italiener haben sehr spontan und freundlich überall reagiert. Es gab Lastenwagenfahrer, sie haben extra nochmal umgedreht und haben uns dann ein paar Flaschen Wein überreicht und so. Das war sehr angenehm. Zuletzt auch die Polizei, weil die Bozner Polizei oder das Hauptquartier eingeladen, das war eben deswegen lustig, weil ein Anwalt, der uns beraten hat bei dem Ganzen, sagte, wenn wir keine Genehmigung in Italien für diese Blankwaffen haben, für diese Schwerter, da können sie uns einsperren. Kein Problem in der Realität. Kein italienischer Carabinieri kam auf die Idee, einen römischen Legionär nach der Lizenz für seine Waffen. Die haben uns mit gezogenen Schwertern sich dann Arm in Arm mit uns fotografieren lassen.
Ja. Es ist ja immer die Frage, bei all der Strapaze, ist es das wert? Ist es wirklich dieser fühlbare Unterschied zwischen ich kann es mir schon vorstellen und denken, wie es war, und dem Nacherleben, dem Machen? Ist es das so groß und wert?
Ja, ist meines Erachtens ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Die Leute, das gilt auch für die anderen Probleme, wie vorher mit den Maskenhelmen und so weiter, die hier nur so aufgrund der reinen Anschauen her, glauben, da was Gültiges sagen zu können, die reden wie die Blinden von den Farben.
Wobei es bei Ihnen natürlich auch seine Grenzen hat. Sie gehen zu 8, nicht mit 8.000. Sie überfallen keine Bauern, um Nahrung zu akquirieren. Keiner von den 8 wurde geprügelt, weil er langsam war.
Sicher, das ist gerade, da sprechen Sie ein Problem an mit der Disziplin, aber trotzdem muss ich sagen, auch das hat verhältnismäßig gut geklappt. Dass die Leute haben sich wirklich am gerissen. Es waren auch die meisten von denen in irgendeiner Form militärisch vorgeformt, durch Militärdienst oder als Polizisten und so weiter. Und so dass eigentlich in dieser kleinen Gruppe die Disziplin recht gut geklappt hat. Und dass das alles seine Grenzen hat, das ist klar. Das habe ich ja vorher schon erwähnt. Wir können nicht hermetisch das 20. Jahrhundert ausschalten. Aber man kann halt versuchen, sich so weit wie es noch möglich da reinzudenken.
Aber was mitmarschiert, ist vermutlich im Laufe der Zeit auch Hochachtung bis hin zur Bewunderung für die Vorgänger?
Ja, ohne Zweifel. Bayerischer Rundfunk hat ja einen Film drüber gedreht und da hat dieser vorher erwähnte Polizeidirektor auch so ein Resümee gezogen. Und dann hat er unseren Professor Stroh, Mann des lebendigen Latein, zitiert, der sagte, wenn man mal einen gewissen Grad des Wahnsinns erreicht hat, dann stört einen vieles nicht mehr.
Aber den brauchten Sie in diesem Monat?
Den brauchten
wir
schon, ja, ja. Ich war einer dabei, der hat jeden Abend wie eine Heulboje angefangen und gesagt, ich bin ja verrückt, ich gehe ins Irrenhaus und am nächsten Früh stand er wieder da auf der Matte.
Und es ist keiner fahnenflüchtig geworden?
Nein, wir hatten in der ersten Hälfte des Marsches Ausfälle aus gesundheitlichen Gründen. Da musste mal einer ein oder zwei Tage oder was aussetzen. Ab dem Brenner überhaupt nicht mehr. Da gab es nicht einen Ausfall mehr, ist alles durchmarschiert.
Da waren Sie eingelaufen.
Ja.
Ja, Sie haben es ja auch dann gelernt im Tun. Wie könnte dieses Graben ausheben mit diesen Lanzen gelaufen sein, dann diese Grassoden obendrauf legen, damit ein Angreifer eventuell drauf abrutscht. Lanzenwurf wurde trainiert. Wurde es eine kleine Truppe letztlich?
Ja, ohne Zweifel. Die hat sich zusammengeschweißt und hat dann eigentlich fast wie die kleine Maschine funktioniert und hätte, ich wiederhole noch einmal, durchaus weitermachen können.
Ja, ich habe noch den Schluss dieses kleinen launigen Films im Kopf, wo Sie beim Friseur sitzen und sagen, ja, bei aller Strapaze, fast schad, dass rum ist.
Ja, ja. Das war, glaube ich, der allgemeine Tenor. Und es ist, glaube ich, für alle, die da dabei waren, wirklich ein unvergessliches Erlebnis geblieben.
40 Jahre her, fast auch schon wieder Geschichte.
Ja, ja. Naja, wir hatten ja einen schönen Festakt in der Glyptothek und das hat sehr gut gepasst. Direkt neben drei Marmorköpfen von Kaiser Augustus, unserem obersten Kriegsherrn, wurde da diese kleine Festveranstaltung gemacht.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Markus Junkelmann. Eigentlich ist er im 18. Jahrhundert aufgewachsen.
Geboren ist er allerdings im Oktober 1949 im Schloss Lustheim.
Nein, ich bin in einer Schwabinger Privatklinik auf die Welt gekommen, okay. Weil meine Mutter hatte vorher schon zwei Fehlgeburten. Da wollten sie das Risiko unter den Verhältnissen, also faktisch ohne, damals gab es überhaupt kein fließendes Wasser da, nur eine Pumpe tief im Keller.
Im
ohne
Schloss
Telefon
Lustheim.
Oder sonst was. Das Risiko wollte, dann bin ich dann genau im Alter von 3 Wochen bin ich dann in Schloss Lustheim eingezogen.
Der Historiker möchte schon genau sein, verstehe ich. Also ohne fließend Wasser mit zwei Kanonen, Öfen, Nachttopf.
Ja, Nachttopfkultur. Ich habe später, als wir in eine andere Wohnung kamen, mich da erst lang umgewöhnen müssen auf eine normale Toilette. Das geht alles wunderbar.
Strom?
Elektrik gab es. Das war ein kleiner, zwar sehr rudimentär, aber die ganzen elektrischen Einrichtungen hatten wir alles nicht. Also die, so, wie gesagt, kein Telefon, kein Fernseher und so weiter. Nichts.
Also die 50er Jahre waren dann so gesehen ein bisschen wie die 1750er Jahre. Schloss Lustheim. Die ersten 16 Jahre, da haben Sie gelebt. Der Vater Komponist und Antiquitätenkunsthändler. Was war das für einer?
Ja, mein Vater war, sagen, so vom Charakter her, er konnte sehr unterhaltsam sein, aber er war in gewisser Weise ein Einsiedlerkrebs. Der wollte also möglichst wenig Kontakt nach außen haben. Für den war das genau richtig. Er ist abgeschottet in dem Schloss Lustheim sitzen und ab und zu ist er halt einmal nach München oder nach London oder nach Berlin oder nach Rom gefahren. Aber ansonsten so vor Ort hatte er kaum Kontakt. Er ist spazieren gegangen im Park, aber er war sehr eigen.
Irgendwann hat er mal die Mutter kennengelernt, sonst säßen Sie nicht hier.
Ja, ist richtig.
Also in Ihrer Kindheit war dann Geldmangel?
Ja, die Sache war die, mein Vater mit seinem Komponieren und auch mit dem Kunsthandel, das lief natürlich überhaupt nicht. Meine Mutter hatte einiges an Immobilien geerbt, also in Neumarkt in der Oberpfalz vor allem, da hatten sie eine Villa. Aber den damaligen Preisen musste das dann Stück für Stück verkauft werden. Wenn das noch alles da wäre, dann wäre ich mehrfacher Millionär. Aber zu den damaligen Preisen hat es halt uns über Wasser gehalten, aber nicht mehr.
Und Sie dürften aber immerhin immateriell fast unbezahlbar mal aus einem echten etruskischen Becher trinken als Kind?
Ja, das habe ich Der Umgang bei uns mit den Antiquitäten, wir hatten ja faktisch Stühle, alles war, wir hatten keine modernen Sachen, war völlig normal und das war nichts Besonderes. Ja.
Waren Ihre Faschingskostüme dann auch was Besonderes?
Immer, ja. Meine Mutter, schon in ihrer Kindheit, hat sich auch schon immer historische Kostüme gemacht. Wie zum Beispiel der alte Ben-Hur-Film noch, der aus den 1920er Jahren, der sie völlig begeistert hat, hat sie was 10-mal gesehen, hat sie sich auch so ein Kostüm gemacht. Und die hat mir fleißig alle möglichen historischen Kostüme genäht.
Bei Ihnen ging es dann schon früh ums Detail. Also es reichte nicht, dass das nur fantasievoll und bunt ist.
Nein, nein, es war immer darauf bedacht, halt, soweit es halt materiell ging, dass das so genau wie nur möglich stimmt. Deswegen habe ich auch, es war ja die Blütezeit der Monumentalfilme. Und da ging ich immer fleißig rein und habe dann immer halt Kritik geübt, was da alles falsch ist.
Und der Markus Junkelmann als Teenager ist im Freisinger Domgymnasium, bringt ab und zu einen Vorderlader mit vom Papa in Unterricht. Waren Sie dann so ein bisschen der Klassensonderling, aus der Zeit gefallen?
Ein bisschen schon, aber es stieß eigentlich sowohl bei Lehrern als auch Schülern auf eine gute Akzeptanz. Ich weiß noch, wie der bei der Sprechstunde stand, der Geschichtslehrer mit meiner Mutter am Fenster sagte, so, da stand er und da hat er rausgeschossen.
Sie waren schon immer eine Schau oder dafür zu haben, aber ich kann mir auch vorstellen, im legendären 68er Sommer, da waren Sie ja gerade 18, die Studentenrebellion ist an Ihnen vorbeigerauscht. Ne?
Wir hatten einen, der Klassensprecher, der schrie mal bei der Veranstaltung, wie jemand sich über so radikale Minderheiten aufregte, sagte, ich bin eine kleine radikale Minderheit. Aber das war schon ein Skandal. Und ansonsten war dieses Gymnasium ziemlich davon entfernt. Von diesen.
Und Sie von den Ideen auch, von Rudi Dutschke und Co.?
Ich bin nicht links, das muss ich mir ganz klar sagen.
Sind Sie rechts?
Nie gewesen. Wie die Giorgia Meloni so schön sagte, die Feindseligkeit der Linken ist für mich wie der Polarstern. Ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg.
Okay, kann sich jetzt jeder seinen Teil denken. Mhm. Abi 69 und dann Studium Geschichte und Anglistik mit einem Faible für Shakespeare. Also ein paar hundert Jahre Abstand sollten es bei Ihnen immer schon sein, ne?
Ja, sagen wir mal, es geht so bis ins mittlere 19. Jahrhundert. Dann wird es für mich irgendwie, sowohl egal ob Militärgeschichte oder andere Geschichte, wird es für mich irgendwie unappetitlich, mag ich nicht mehr.
Weil dann das Massenschlachten beginnt und ja, das Technische?
Ja. Also mit dem Ende der Schwarzpulverzeit ist bei mir, also erlischt. Ich meine, ich nehme es zur Kenntnis natürlich aus welchen Parallelen, aber ich kann nicht behaupten, dass ich da jetzt irgendwie Fachmann bin. Sie sagt nur selber, dass ich sehr vielseitig bin, das muss ich auch sagen, aber irgendwo hat es seine Grenzen. Man kann nicht bei allem Fachmann sein, dann ist man es nirgends mehr.
Also so ungefähr vom alten Rom bis zur Gründung des Deutschen Reiches. Und so davor in etwa, ja. Liegt noch die Magisterarbeit über Waterloo mit einer siegreichen Note.
Ja, summa cum laude halt. Ja.
Und die Doktorarbeit dann auch noch.
Und ja, die war dann über den Kurfürst Max Emanuel von Bayern als Feldherr.
Und beim Studienende war ja damals gerade diese Großausstellung geplant, 800 Jahre Wittelsbacher. Sie haben sich ums Militärische gekümmert, fürs Haus der Bayerischen Geschichte. Was war denn Ihr liebstes Ausstellungsobjekt?
Mein liebstes, würde ich sagen, war eine herrliche Marmorbüste der Kaiserin Josephine.
Nichts Militärisches?
Nein, nein, nein. Bei dem Dienstschluss habe ich da immer meine Hand drüber gleiten lassen. Also die war wirklich sehr, sehr schön. Da konnte man fast ein Verhältnis dazu aufbauen. Dann gab es noch etwas Lustiges. Es gab das sogenannte Periatglas. Weil Ludwig I. hat aus diesem Glas 1809 auf das Verderben Napoleons getrunken. Also Periat im Gegensatz zu Vivat. Und das hat man in einer kleinen Würfelvitrine, wo aber das Schloss nicht funktionierte. Und da haben wir dann immer Sekt draus getrunken.
Das dürfte aber keiner wissen, ne?
Natürlich nicht.
Wir hören jetzt mal von einer großen Band, The National, den Song Start a War.
We expected something, something better than before. We expected something more. Do you really think you can just put it in a safe behind a painting, lock it up and leave? Do you really think you can just put it in a safe behind a painting, lock it up and leave? Walk away now, and you're gonna start a war.
Bayern 2, 1:1. Und meinem Gast, Dem Historiker Markus Junkelmann überreiche ich jetzt mal einen Fahrschein für die berühmte Zeitmaschine. Wohin soll es denn gehen?
Ja, da haben wir verschiedene Auswahlen. Wir können natürlich im Alten Rom bleiben. Und was mich jetzt besonders interessieren würde, weil das war eine spätere Entwicklung, das Gladiatorenwesen. Ein Tag in der römischen Amphitheater, das würde mich mal interessieren, weil da gibt es tatsächlich so manches Problem, das man auch nicht auf experimentelle Weise lösen kann, wo man es wirklich mal sehen müsste.
Dabei sein. Ich rede ja mit dem Autor von Büchern wie Gladiatoren, Das Spiel mit dem Tod. Es war aber kein Spiel.
In gewisser Weise schon. Das Spiel ist schwierig zu definieren, aber in dem Fall hat natürlich hier auch immer ein starker religiös-ideologischer Hintergrund mit dabei, der meistens außer Acht gelassen wird. Und es hat sich allerdings mehr und mehr in Richtung eben auch auf Unterhaltung bewegt, aber man darf das nicht isolieren.
Aber es wurden zur Schaulust der anderen zwei letztlich geopfert?
Nein, das ist jetzt übertrieben. Ich meine, für heutige Begriffe war natürlich die Tödlichkeit der Gladiatur enorm. Trotzdem, die meisten Gladiatorenkämpfe gingen ohne Todesopfer aus. Also es ist nicht so, dass jetzt jeder Gladiator, der in die Arena ging, die als Leiche verlassen hat. Man kann es grob aufgrund von Inschriften und so schätzen, wahrscheinlich sind etwa 10% der Kämpfe tödlich ausgegangen. Also 90% haben, wenn man bedenkt, es sind zwei, also haben eigentlich eher 95% überlebt.
Blutig durfte es aber schon sein.
Natürlich. Die Römer hatten keinen Ader für Leichtathletik zum Beispiel.
Und was ich nicht wusste, es gab sehr wohl einen Haufen Regeln für den Kampf.
Ja.
Und die Nahrung war vorwiegend vegetarisch. Woher wissen Sie das denn?
Sie hatten so einen Spitznamen, der uns mitgeteilt wird, Hortiarii, das heißt Gerstenfresser. Es wurden also viel Gerste gekriegt und Bohnen. Es gab schon auch zum Beispiel vor dem Kampf, gab es eine Cena Libera, das war ein Festessen, da gab es alles. Und das hat sich bestätigt, also diese Hinweise, die besten Hinweise haben wir bei dem berühmten Arzt Galen. Weil Galen, der später Kaiserarzt wurde, war in seinen Anfängen seiner Karriere Gladiatorenarzt in Pergamon. Und der hat uns so also viele Hinweise sowohl auf die Art der Verwundungen gegeben und ihre Behandlung, als auch auf die Ernährung, und die er nicht optimal fand. Also zwar nahrhaft, aber er hätte sich's anders vorgestellt. Und dazu kommen zum Beispiel sehr interessanterweise Analysen von Knochen, die man in Ephesus gefunden hat, von ungefähr 70 Gladiatoren. Und die bestätigen das, dass die vorwiegend vegetarisch gelebt haben.
Erstaunlich. Man denkt ja, dass die ein Löwensteak nach dem anderen gegrillt haben. Weil das setzt sich natürlich bei den meisten, auch bei mir, fest. Ein Buch von Ihnen heißt ja auch Hollywoods Traum von Rom. Da gehen die Gitter auf und dann kommen die Löwen raus. Und die Gladiatoren schauen nach allen Seiten, haben ihre Netze, ihre Speere und los geht's.
Das sind aber nicht die Gladiatoren, das ist eine eigene Spezialisierung, die Venatores. Man musste bei den Tiereinsätzen mehrere verschiedene Formen unterscheiden. Manches waren sowas wie bei uns Zirkusnummern, wo Dressurakte gezeigt wurden, so harmlos. Dann wurden die Tiere als Hinrichtungsinstrumente benutzt, wie man es so, die Christen vor den Löwen, die hatten keine Chance, das waren keine Kämpfe. Und dann gab es die Spezialisten, die eben ausgebildete Jäger waren. Und das war so ähnlich wie im Stierkampf, wenn auch tödlicher. Vor allem das Tier konnte gewinnen.
Ja, Sie haben ja einige Filme sich angeschaut. Wer findet denn am ehesten vor Ihren Augen Gnade? Ben-Hur, Spartacus, Quo Vadis oder dieser extrem erfolgreiche Film mit Russell Crowe vor 25 Jahren, Gladiator?
Ja, der hat mich ja zufällig aus das Buch zu schreiben. Da kommt auch der Ausdruck, der Traum von, Hollywoods Traum von der Hirsche, there was a dream that was Rome. Und wird mir mehrfach gesagt. Und es ist ein Film eigentlich über das ambivalente Bild. Rom als Negativbeispiel und als positives Beispiel. Das eine wäre das Kaiserreich, das andere die Republik, das sehen die Leute oft falsch. Aber da, im Grunde genommen geht's da darum. Der relativ beste, alles in allem, würde ich sagen, ist Spartacus. Vor allem gerade, was die Gladiatur anbetrifft. Das ist der beste Gladiatorenkampf, den es je gegeben hat. Ben-Hur ist auch großartig, aber der krankt natürlich daran, dass in der Handlung bereits vom Roman her zwei Grundfehler drin sind. Erstens, es gab im Altertum keine Galeerenstrafe. Also, dass der zu den Galeeren verurteilt wird, ist eine neuzeitliche Vorstellung. Venezianer, Türken und so weiter. Sondern das waren Soldaten, die diese Galeeren gerudert haben. Und die waren auch nicht angekettet oder irgend sowas. Und das Zweite ist, es konnte niemals ein Leute von der gesellschaftlichen Stellung wie der Messala oder der Ben-Hur Wagenrennen fahren. Für Geld, öffentlich. Das war degradierend, das war was wie Prostitution.
Und das, was ich mir gemerkt habe, die Wagen fahren ja so nah nebeneinander und der eine fährt die Klinge raus.
Völliger Blödsinn.
Die Speichen fliegen weg.
Wenn irgendwas die Römer geradezu akribisch betrieben bei den Wagenrennern, übrigens auch bei den Gladiatorenkämpfen, war, dass Chancengleichheit herrscht. Das waren ja riesen Fangemeinden. Wenn da sowas passiert wäre, dass da einer mit so einem Sägeding daherkommt, das hätte einen Volksaufstand gegeben. Niemals. Es ist auch der Staat zum Beispiel so ausgeklügelt, die saßen in Boxen drin, versperrt, die unter Spannung die Türen saßen. Und die wurden zentral entriegelt, auf die Weise konnte es keinen Fehlstart geben. Und die Bahn war so, dass sich eine Verengung eintritt, bis sich das erst allmählich, sodass die nicht zu eng wurden. Natürlich hat es Unfälle gegeben, nicht wenige, aber um Gottes Willen nicht in der Häufung, wie wir wissen, wir kennen Wagenrennfahrer, die 1000 und 1500 Rennen gefahren sind. Das hätten sie bei sowas nie erlebt.
Aber ich spüre schon, da wären sie zu gern dabei gewesen, live. Weniger gern vermutlich bei der Schlacht von Höchstädt. Da haben sie auch drüber geschrieben, August 1704, das gräulichste Spektakulum. Frankreich und Bayern gegen England und das römisch-deutsche Reich.
Es war sicher eine der blutigsten Schlachten des 18. Jahrhunderts. Und die waren, ich meine, wir hatten immerhin Verluste von gut 25% innerhalb von einem halben Tag. Und auf einer Front von so 6-7 Kilometer. Und übrigens, morgen führe ich Studenten der Universität Augsburg über das Schlachtfeld.
Nur um die Größenordnung mal kurz klar zu machen. Also ich glaube 108.000 Soldaten insgesamt. Und innerhalb eines Tages waren 25.000 tot.
Ja, es waren etwa 100 bis 105.000 Beteiligte. Und es waren mindestens, das ist die Mindestzahl, 25.000 tot oder verwundet, muss man dazu sagen. Das wird immer durcheinander gebracht.
Und war das noch diese Schlachtformation mit Trommel, Pfeife und dann geht man in Reihen aufeinander zu und dann kracht's und dann fällt die erste Reihe, dann laden die anderen wieder durch?
Ja, ist ein komplexes Thema, aber es wurde in geschlossener Formation gekämpft. Es hat sich nämlich bei den vielen Ortsgefechten dann oft aufgelöst. Aber an sich, man musste kompakt bleiben, weil erstens die einzelnen Gewehre hatten nicht die Feuerkraft. Die musste man massieren, damit entsprechend der dichte Feuerhagel entsteht. Und zweitens, der Anteil der Reiterei war sehr groß. Und in loser Formation wären die sofort über den Haufen geritten worden. Die mussten also eng zusammenhalten, ihre Bajonette vorstrecken und dadurch ist die Reiterei abgehalten worden.
Also auch in den Kugelhagel aufrecht hinein.
Ja, Kanonenvorderlader kann man im Liegen laden, aber nicht in Formation. Also das in Formation muss man im Stehen laden und schießen.
Der blanke Horror.
Ja, das ist auch der Grund, warum die mit den damaligen Gewehren mehr getroffen haben als die Leute mit den viel besseren Gewehren im modernen Krieg, wo ja ungeheure Massen von Munition daneben gebraucht werden, bis einmal ein Mann außer Gefecht gesetzt ist.
Also das einzig grausam Gnädige ist, man lernt auch aus dem, was sie da vorführen mit dem Vorderlader. Es braucht eine Minute aufwärts bis zum nächsten Schuss, oder? Bis die Pulverpfanne wieder gefüllt ist.
Also gut ausgebildeter Mann kann bis zu 3 Schuss in der Minute abfeuern. Im Gefecht würde ich eher von 2 ausgehen. Und man hat bei dem Steinschloss eine relativ hohe Versagerquote, vor allem wenn man länger schießt.
Jetzt ist es doch sowas grausam Unappetitliches. Was fasziniert Sie so an Waffen, Technik, Militär, Schlachten?
Das ist sicher, wie soll man sagen, irrational. Mich hat nichts mit der Erziehung zu tun. Mein Vater hat oft mit mir so alte Gartenlauben und so durchgeschaut. Und immer wenn meinetwegen eine von 1870, 71 kam, mit Bildern von den Gefechten und so weiter,
die Zeitschrift,
hat er das schnell überblättert. Also ich sollte auch keinerlei Kriegsspielzeug kriegen oder sonst was. Aber das gerade hat mich dann immer interessiert. Dann habe ich wieder zurückgeblättert und wollte das sehen. Und war dann auch in Museen und so weiter, hat mich halt die Waffenabteilung immer am meisten fasziniert.
Tja, wenn es in Ihnen steckt. Und dann haben Sie sich auch noch den amerikanischen Bürgerkrieg angeschaut. Da hört es dann ungefähr auf. Passt ja auch so um 1870. Das waren jetzt auch nicht die guten alten Zeiten, ne?
Nein,
den USA.
In dem Krieg haben die USA, bei beide Seiten zusammen, mehr Tote verloren als in allen ihren anderen Kriegen zusammengenommen. Inklusive Zweiten Weltkrieg.
Und das war der sogenannte Bruderkrieg. Mhm. Wenn Sie sich jetzt jahrelang mit den USA, mit dem Fundament dieser doch immer noch recht jungen Demokratie beschäftigt haben. Haben Sie es kommen sehen, was gerade abläuft?
Sagen wir, dass eine gewisse Aufspaltung der Gesellschaft in Amerika erfolgt, das war unverkennbar. Und jetzt natürlich ist der Fall Trump ein Sonderfall. Ich meine, der liegt mit seiner Person zusammen. Und es hat auf jeden Fall einen Vorteil für die Geschichte später. Es wird ein Kapitel sein, dass die Nachwelt endlos fasziniert, wo unendlich viele Bücher, Filme und so weiter. Weil der kühnste Drehbuchautor könnte sich so eine Karriere für Trump nicht ausdenken. Da würde jeder sagen, der spinnt, das gibt's ja nicht.
Aber es ist leider kein Drehbuch und auch kein Film. Es ist die Gegenwart.
Das ist echt, ja, ist echt, wobei man meines Erachtens einen Mann nicht unterschätzen darf. Ja.
Sie meinen, da ist mehr Berechnung als
viel mehr
Launenhaftigkeit.
Ja. Der ist ein geschickter Schocker. Das macht er, irritiert die anderen. Und die haben mir ja praktisch jetzt auf der NATO-Konferenz einen roten Teppich überall ausgerollt und einen Kotau vor ihm gemacht. Ich meine, insofern hat er Erfolg.
Tja, dann könnte man daraus lernen, dass man damit weit kommt.
Man kann natürlich auch total Schiffbruch damit erleiden, das kann man mit allem. Also jedenfalls, bisher hat er einen ganz verblüffenden Erfolg damit. Ja.
Die Geschichte wird zeigen, wie weit das Ganze getragen hat und wohin. Bayern 2, 1:1 mit dem Historiker Markus Junkelmann, vor allem bekannt für die so mühsame wie glorreiche Alpenüberquerung. Angezogen und bepackt wie die Legionäre um Christi Geburt, ist er mit 7 Mitstreitern vor 40 Jahren losgezogen. Was ist denn geblieben von Ruhm und Glanz?
Also Anerkennung hat es vieles gegeben, Auszeichnungen und alles Mögliche. Nur bin ich leider nicht gerade ein Finanzgenie. Und das heißt, ich hätte damals bei vielen, auch den Gladiatur, schön die Nase vorn gehabt, aber ich habe das nie so richtig vermarktet. Immer dann, wenn ich so die Pionierarbeit geleistet habe, dann Bücher drüber geschrieben habe, auch Filme und so weiter, dann kommen natürlich als nächstes, was auf der einen Seite natürlich eine Anerkennung ist, aber es kommen halt dann, wie soll man sagen, die Plagiatoren, die das dann auch machen. Die sparen sich die Recherche, die sparen sich die Entwicklung der Prototypen, die jetzt wunderbar billig in Made in India hergestellt werden. Und damit machen sie einem dann billig Konkurrenz. Und auf die Weise ist es für mich schwierig, sagen wir mal, bei den was sehr, sehr kostspieligen Aktionen, wo sich halt die Schulden dann anhäufen, dann noch über Wasser zu bleiben. Im Moment bricht es eigentlich völlig zusammen.
Und eine einträgliche, feste Stelle hatten Sie nie?
Ich hatte am Anfang durchaus ein paar Jahre, wo ich in die Beamtenlaufbahn hätte einsteigen können, habe ich aber dann nicht gemacht, sonst hätte ich diese Sachen auch nicht durchführen können. Aber das ist halt Risiko und das Risiko kann eben dann irgendwann einmal nach hinten losgehen.
War dann der Gerichtsvollzieher auch schon da?
Angekündigt, ja, aber noch nicht gekommen. Da bin ich halt an vielen Fronten in einem Abwehrkampf, weil alles Mögliche. Das hängt natürlich auch mit meiner administrativen Schlamperei zusammen, seit meine Frau das nicht mehr macht. Meinetwegen, dass ich keine korrekte Steuererklärung rechtzeitig abgebe, sonst schätzen sie die Steuer natürlich viel zu hoch. Und dann soll man plötzlich dann auch die Corona-Hilfen zurückzahlen und so geht's dahin. Und das akkumuliert sich im Moment und ist ziemlich heillos.
Ja, also all das, was sie abgenommen hat, den Alltag des Lebens, praktische, die Gegenwart, das bricht jetzt über sie herein.
So ist es, ja.
Und da ist keine Hilfe in Sicht. Ein Freund, Bekannte.
Es haben schon Freunde immer wieder geholfen, aber in den Dimensionen kann ich es nicht erwarten. Ich versuche es natürlich, klar, aber bin auch immer noch optimistisch, weil im Moment geht es ja wieder ein bisschen aufwärts. Aber natürlich, das, was ich da einnehme, ist nicht ausreichend, um wieder aus dem Schlamassel hier völlig rauszukommen. Das ist eine Illusion. Und trotzdem arbeite ich daran, dass vielleicht doch noch irgendwie ein Deus Ex Machina kommt.
Ja, dann sind Sie reich an Wissen und arm an Dingen.
Ja, ist vor allem schade um die vielen Projekte, die ich noch habe. Ich weiß nicht, wie viele unvollendete Bücher als Leichen im Keller liegen. Und die möchte ich eigentlich noch fertig machen.
Aber zwischendurch gibt es ja auch Erfreuliches. Also so wie diese Großveranstaltung im Schloss Schleißheim. Ist das nicht ein Freudenchor?
Ja, das ist eigentlich eine Idee, die mir die Schlossverwalterin mal ins Ohr setzt. Und das fiel bei mir natürlich auf sehr fruchtbaren Boden. Nur die Sache ist die, ich muss das volle Risiko tragen.
Wie heißt das Ganze?
Das war das Kurbayerische Freudenfest. Und wir hatten dann wirklich eine tolle Konzeption. Ich werde es noch einmal versuchen, ob nächstes Jahr, da hat nämlich der Kurfürst Max Emanuel seinen 300. Todestag. Und da war ja vor 50 Jahren eine große Ausstellung in Schleißheim. Da, was man das da macht, aber ich bin skeptisch, ob man sich noch durchführen lässt. Schön wäre es, das wäre wunderbar, gerade eben an dem Ort.
Und wohin träumen Sie sich dann, in welches Jahrhundert, wenn die Gegenwart Sie gerade so runterzieht?
Das wäre jetzt natürlich sehr stark diese Max-Emanuel-Zeit, also die Zeit um 1700. Aber die Römer sind immer permanent natürlich da.
Ja, vielleicht
jetzt
sogar.
Ich war 9 Jahre nicht mehr in Rom, konnte ich mir nicht mehr leisten, aber dieses Jahr scheint's, nimmt mich ein Freund mit, weil es hat es nie gegeben. Ich war praktisch jedes Jahr sonst da unten.
Ja, und Sie können daheim ja ein bisschen Rom nachschmecken, weil bekannt von Ihnen ist ja auch ein Kochbuch. Titel römische Naschkatzen.
Ja.
Was ist darin Ihr Lieblingsgericht?
Da würde ich sagen, weil was auch hier populär wäre, die lukanischen Würste. Das sind eigentlich der Stammvater aller Bratwürste. In manchen Ländern werden die heute noch danach genannt, nach der Landschaft Lukanien. Das sind sehr feine Bratwürste. Die kann man entweder räuchern oder auf dem Grill zubereiten. Und sind pikant gewürzt und sind Also ich meine, die römische Küche ist nicht zu unterschätzen. Die wird oft verteufelt wegen dieser Fischsoße und so weiter, aber das ist Unsinn. Da heißt es immer, da kommt verfaulter Fisch rein oder so, also Quatsch.
Die italienische gründet ja auch drauf. Aber es gibt tatsächlich Überlieferungen, wie genau die Rezepte aussahen für Mostbrot oder Käsetorte oder Birnenauflauf vor 2000 Jahren.
So an die 600 römische Originalrezepte. Aber die sind wie alle historischen Rezepte nur sehr, sehr selten mit Quantitäten versehen. Also da muss man, die Zutaten werden aufgezählt, dann auch, ob man es jetzt brät oder sonst was. Aber es heißt nicht, man nehme so und so viel. Bei Cato dem Älteren gibt es manchmal. Der war ein Pedant. Der hat also manchmal geschrieben dann, und der hat immer gleich für einen großen Haushalt gekocht.
Dann haben Sie auch über Versuch und Irrtum das rausgeschmeckt?
Natürlich, ja, das ist auch heute so. Wenn ich einen Gulasch hier und einen Gulasch dort esse, ist das nicht immer gleich. Also auch bei den Römern Varianten nach Regionen und auch persönlichen Vorlieben. Aber man kann insgesamt sagen, dass wenn es gräulich schmeckt, dann wird es wahrscheinlich den Römern auch nicht geschmeckt haben. Ich muss da immer so lavieren zwischen, dass man zu vorsichtig ist, dann entwickelt sich nicht das Spezifische. Oder dann zu kühn, dann kann man es versauen.
Wenn Sie mal eine stille Stunde haben abends, umgeben von all Ihren Dingen, wozu greifen Sie, ziehen Sie sich was an für sich, ein Kettenhemd, setzen sich einen Helm auf?
Nein, Kettenhemd tue ich also so am Feierabend nicht anziehen und auch nicht während des Arbeitens. Das Einzige, was jetzt im Winter, weil das Heizöl ausging, da habe ich einen Wams aus dem 30er Krieg. Das wärmt wunderbar und ist richtig dick gepolstert und auch wenn die Heizung weg ist, kann man damit überleben. Da ist dann eher meine Katze, die dann friert.
In Mainburg, in Niederbayern. Jetzt werden Sie im Herbst 76. Richtig. Was soll und darf noch kommen? Wohin schreitet oder reitet der Legionär Junkelmann?
Also mir wäre es natürlich immer noch der Traum, dass dieses Kurbayerische Freudenfest irgendwann einmal gelingt. Das wäre sehr, sehr schön.
Und das heißt, in der Schlossanlage hunderte kostümierte Fackelschein, Musik.
Ja, das sind sehr gezielte Aktionen. Nur ein Beispiel, ein Barocktänzer, der sogar in der Kaskade eine Geburt der Venus darstellt. Aber alles mit originaler Musik und genau rekonstruierten Art und Weise, wie die getanzt haben. Genauso Reiterspiele und Vielzahl verschiedener Vorführungen. Wir haben zum Beispiel ein Karnevalsturnier am Münchner Hof. Die Originalmusik ist da. Und das war ein Scherzturnier, wo die dann wegen mit Luftballons, mit aufgeblasenen Schweinsblasen aufeinander einhauen. Und da ist die Musik auch da. Die spielen dann nämlich dann nicht mit Geigen und so, sondern mit Dudelsäcken und Schalmeien und so weiter. Das wäre eine wunderbare Sache, kann man herrlich aufführen.
Aber das Geld.
Das Geld, ja, das kostet leider. Das haben wir schon mal gemacht vor ein paar Jahren. Eine Turnierkantate von dem großen Hofkomponisten von Max Emanuel, Torri, wo die Wappenfarben von Bayern als Blumen, als Hyazinthen und so, als Narzissen, weiß und blaue gegeneinander antreten. Und das ist komplett mit Gesang, aber da brauche ich ein ganzes Ensemble, da wäre ich allein mit der Musik ein Schweinegeld los.
Ja, aber die Zeiten werden ja immer feudaler. Vielleicht finden sich langsam genug, die in Tausende ausgeben für sowas.
Ja, wenn man das alles realisiert hätte, man kann natürlich Teile weglassen, aber wenn man das optimale Programm gemacht hätte, hätte es wahrscheinlich so um die 130.000, 40.000 gekostet. Und das habe ich aber noch kein Honorar.
Naja, dann nimmt man halt 1.000 Eintritt.
Ja, und das ist nicht das Problem bei den Sachen, die natürlich auch wetterabhängig sind. Da kann man dir fürchterlich auf die Schnauze fallen.
So bleibt dem Historiker nur der Blick zurück, wo alles mal geklappt hat und hat andere das finanziert haben.
Gerade die Kriegsgeschichte zeigt, dass es ja oft nicht geklappt hat.
Ich bedanke mich vielmals für die Zeit. Danke fürs Kommen.
Danke auch für das Gespräch.
Das können Sie jederzeit nachhören in der ARD Audiothek. Und dort finden Sie auch unseren Podcast IQ Wissenschaft. Schnell erzählt.